Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen. Donald Trump hat diese Woche die Wahl zum amerikanischen Präsidenten gewonnen. Wird der 47. Präsident das Weltgeschehen zum Positiven verändern können? Das und mehr in dem heutigen Podcast mit dem Thema Satans Eden. Wir wünschen euch Gottes reichen Segen. Herzlich willkommen auf unserem Podcast Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast mit Paul Mahler und Christian Bornhold. Der Podcast wird präsentiert von messageland.org. Guten Morgen, mein lieber Paul. Schön, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, ja.
Ja, wir hatten eine ganz schön turbulente Woche.
Ja, das kann man laut sagen.
Zuerst die Wahl des amerikanischen Präsidenten und dann auch noch der Bruch der Ampelregierung.
Ja. Scholz ist einfach durchgedreht, ne? Und hat richtig Tabula Rasa gemacht, ne? Seinen Finanzminister rausgeschmissen und
ja.
Jetzt kommen es Neuwahlen und er muss, die Vertrauensfrage wird gestellt und alles. Aber er hat das in den Januar geschoben, ne? Und Merz, seine Oppositionsführer, der hat gesagt, nein, das muss vorher sein, ne? Aber Scholz ist ja nicht dumm, ne?
Nee.
Nach Weihnachten ist immer besser, ne?
Im Januar. Denn, natürlich.
Ja, meine Zeit. Ja, die haben alle, der Ruck, also die Wahl von Trump, die hat sich bis nach Deutschland, hat sich die niedergeschlagen. Irgendwie kam
ja,
da
natürlich,
so ein
Deutschland ist ja im Windschatten.
Ja.
Und ich persönlich glaube auch nicht, dass das jetzt ein Zufall war, dass das zeitgleich passiert ist, sondern dass das genau damit zu tun hat. Mhm. Interessant ist, wie sie alle aus den Wolken gefallen sind, weil sie ja alle Kamala Harris vorne gesehen haben und einen Kopf an Kopf rennen und das wäre ja so spannend und die ganze Nacht wurde quasi rumdebattiert und immer wieder versucht, das anders aussehen zu lassen und plötzlich gewinnt Donald Trump mit einer Riesenmehrheit und alle haben ein großes Fragezeichen über dem Kopf und kratzen sich am Kopf und fragen, wie konnte das passieren?
Ja.
Warum hat das keiner vorausgesehen? Also schon interessant. Und zeitgleich sozusagen, während das passiert auf der einen Seite, kommt bei uns dann der Ampelbruch und Neuwahlen stehen an.
Ja.
Interessant, ne?
Ja. Und auch Jonathan Kahn, der sich ja geäußert hat, der hat auch immer gesagt, wir müssen beten für den Präsidenten, ne?
Mhm. Unbedingt. Natürlich haben sie ja, sie haben natürlich dafür gebetet, dass Trump Präsident wird, damit es wieder alles von links wieder ein bisschen nach rechts kommt.
Ja.
Und dieser Gender-Wahnsinn und all das wieder reduziert wird und sich wieder auf das Eigentliche fokussiert wird. Und natürlich, letztendlich muss ja so ein Regierungsvorsteher auch dem Volk vorstehen. Und das Volk möchte natürlich auch richtig in Lohn und Brot sein.
Natürlich.
Und nicht sich fragen müssen, muss ich jetzt der, die das sagen, davor setzen oder he, she ist oder irgendwas, sondern also nicht die Form, sondern der Inhalt zählt.
Ja. Es geht, es ist ja egal, welcher, das ist ja auch lächerlich, was da, die ganze Gender-Geschichte, die müssen ja auch essen und trinken. Was sie sagen, das wird alles so getan, als wenn die von Luft und Liebe leben. Das tun sie aber nicht.
Nein.
Die müssen Miete bezahlen, wie wir auch, Strom bezahlen und Heizung und alles. Das ist alles Schwachsinn. Ne? Ja. Im Grunde genommen ist das. Ja.
Und eine große Agenda war eben auch das Abtreibungsrecht, was Kamala Harris da vorangetrieben hat.
Ja, ja.
Und was natürlich viele evangelikale, bibelgläubige Christen in Amerika auch nicht schätzen.
Ja.
Ne? Und eben die Wirtschaft vorne an. Deswegen hat Donald Trump auch gewonnen.
Ja.
Letztendlich natürlich auch eine Aussage, die, das hat der Daniele Ganser auch gesagt, das möchte er gerne sehen, weil Donald Trump hat diesen Satz gesagt, wenn ich gewählt bin, Präsident bin, dann werde ich den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Und das ist auch ein Satz, an dem er gemessen werden wird. Und deswegen sind auch einige gespannt, wie er das machen will, ne? Ich habe noch mal so ein paar Überschriften zusammengesammelt, nur so 3-4 Sachen, die ich ganz interessant fand. Und zwar in Lion Media ist die Überschrift gewesen, Trumps Sieg wird auch Deutschland retten. Da wird ein bisschen die Verbindung aufgezeigt mit Amerika und Deutschland. Aber ich fand diese Überschrift in großen Lettern sozusagen, fand ich interessant. Mhm. Also Trump wird hier auch als eine Siegesfigur gesehen.
Ja. Das war doch damals genau wie bei Kennedy. Der kam doch nach Berlin, hat gesagt, ich bin ein Berliner. Ne? Und alle und ganz Deutschland hat gejubelt. Da war Deutschland noch geteilt. Ne? Mhm.
Ja, nur hier ist es ein bisschen anders. Trump sagt, wenn ihr nicht euer NATO-Sold zahlt, dann müsst ihr zusehen. Ne?
Ja, dann
ein bisschen anders.
Dann müsst ihr alleine.
Genau. Der Endzeit-Reporter hat ein Video rausgebracht. Der prophetische Präsident.
Mhm.
Kommt jetzt die Endzeit? Fragezeichen. Auch interessant.
Mhm.
Da kommt vorne an gleich eine Bibelstelle und die habe ich mal mit reingenommen, weil die ist ja also bekannt, aber trotzdem gut nochmal zu lesen.
Mhm.
Und zwar ist die aus dem Römer, Kapitel 13, Vers 1 bis 7. Und ich habe nur bis 3 genommen. Da heißt es hier ab Vers 1, jedermann ordne sich den Obrigkeiten oder auch Mächten, im Englischen heißt es Power, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre.
Mhm.
Die bestehen, Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt.
Ja, naja, Trump glaubt da auch dran, ne?
Ja.
Weil Gott hat ihn auch ein paar Mal beschützt, ne?
Das war ein Satz, den er sagte, ne? Also, dass man zu ihm gesagt hätte, Gott hat dein Leben gespart, weil du eine Aufgabe hast.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, wie weit er daran festhält. Ich wollte noch weiterlesen. Und zwar in Vers 2 heißt es, wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Und jetzt heißt es im Vers 3 und deswegen bis dahin, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Also sehr interessant. Sie sind also von Gott eingesetzt und auch Donald Trump. Und Jonathan Kran hatte sogar noch eine Weissagung über ihn zu der Zeit, als er mit ihm da, er war auch mit eingeladen auf irgendeiner größeren Versammlung und da hat er das gesagt unter der Salbung. Fand ich sehr interessant. Also er hatte ein prophetisches Wort an Trump.
Mhm.
Also auch als Diener Gottes und wenn er Gott treu bleibt und wenn er Gott dient und aus seine Aufgabe, Amerika zum Wort zurückzuführen, sozusagen als Leader der Nation. Er ist ja der mächtigste Mann der Welt.
Mhm.
Der Präsident der Vereinigten Staaten gilt als der mächtigste Mann der Welt.
Mhm.
Aber auf Amerika bezogen, wenn er auf Gott hört und das tut, was Gott sagt, dann ist er gesegnet und dann bleibt er auch im Amt.
Ja.
Im weiteren Verlauf sagt Jonathan Kahn an anderer Stelle, also er sagt hier, also Gott hat sein Leben gespart. Er hätte ja auch einen Millimeter, dann wäre er tot gewesen.
Ja, ja.
Und er nimmt Trump, was ja das englische Wort ist für Posaune, was ja auch einen biblischen Ausdruck hat. Er nimmt das und bringt das immer wieder im Vergleich. Also Donald Trump als eine Posaune Gottes, die zu dem Volk spricht. So, ne? Er bringt ihn in diese Position. Und dann hat er noch einen interessanten Vergleich. Und zwar spricht er über Jehu. Und Jehu ist eigentlich der Charakter, der dann den Götzendienst ausrottet. Und er vergleicht ihn damit. Und er spricht über Jehu und parallelisiert das auf Donald Trump. Und dann fand ich interessant, weil Jehu eigentlich derjenige ist in der Bibel, der zu allen Priestern sagte, also die Baalspriester und im Grunde genommen auch die falschen Propheten. Und er sammelte sie alle zusammen. Und er sagt, kommt zum Fest, kommt alle. Er hat sie alle eingeladen. Wie die Ökumene. Kommt alle zusammen. Das ist das geistliche Bild dahinter. Kommt alle zusammen. Und als sie alle zusammen versammelt waren, dann hat er zu seinen Männern gesagt, so, zieht die Schwerter und metzelt alle nieder. Keiner bleibt am Leben. Alle sollen sterben. Und da habe ich gedacht, interessant, dass er das hier sagt. Dass er Donald Trump mit Jehu vergleicht. Also wenn man das nochmal liest, dann ist es schon interessant, was da, also dieses geistliche Bild dahinter, das fand ich unheimlich interessant.
Ja, Trump hat ja gesagt, er will den Sumpf trockenlegen.
Ja, aber unter seinem Motto Make America Great Again. Und er plädiert ja auch dafür, dass alle wieder zurück zur Bibel sollen, zur Religiosität und dieses. Ich fand nur diesen Vergleich, dass diese Geschichte von Jehu plötzlich auftauchte, das fand ich interessant.
Naja, Trump hat selbst gesagt, er will den tiefen Staat, dazu gehört auch FBI und CIA und so, die wollte er in die Schranken weisen, ne? Das trockenlegen wollte er ihn. Ne?
Ja, nur, wie gesagt, ein geistliches Bild dahinter.
Ja, ja.
Nicht die Politik, nicht das Menschliche,
ach
nicht
so,
diesen menschlichen
okay.
Bereich. Ja, das ist auch alles richtig, alles gut. Aber weil Jehu auftauchte, habe ich gedacht, interessant. Weil bei seiner ersten Präsidentschaft als 45. Präsident, da gab es eine Parallele zu Jesaja 45, welches Kyros war.
Kyros, richtig.
Kyros. Und in diesem Bild hat er ja die...
Ja, nach Israel zurückgebracht.
Die Botschaft nach Israel anerkannt.
Anerkannt, ja, ja.
Und damit hat er Jerusalem als Hauptstadt anerkannt.
Ja, ja, genau.
Und das war ja dieses Bild, auch König Kyros hat quasi einen Erlass gegeben, dann dort die Mauern wieder zu bauen, Grundstein zu legen.
Ja, ja, stimmt, stimmt.
Und das ist diese Parallele, die es hier gab bei Jesaja 45.
Mhm.
Und dann, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, wir haben mal drüber gesprochen, George Martin hat mal eine Parallele gezogen. Es gab in Israel nur 46 Könige. Der letzte war von Babylon eingesetzt.
Aha.
Und das war das Bild zu Joe Biden, der 46. Präsident.
Guck an.
So eine Parallele, Katholik. Der zweite Kennedy, wenn du so willst. Das war der 46. Aber es gab keinen 47. König in Israel. Jetzt haben wir aber einen 47. Präsidenten.
Ja, ja.
Interessant ist, das ist ein Präsident, der schon mal Präsident war.
Ah.
Er ist kein neuer Präsident, sondern er ist einer, der schon mal gewesen ist.
Ah ja, also kann man eben zu dem 45. dazuzählen, wenn man will.
So, und wenn du jetzt guckst in Jesaja 47... Weil er ist ja der 47. Präsident.
Ja.
Nur mal so, es muss ja nicht stimmen. Aber in Jesaja 47, das Kapitel handelt von dem Gericht über Babylon.
Mhm.
Irgendwie ist das für mich also ein Sinnbild auf das, was jetzt kommt. Es kommt das Gericht. Die Nation hat damals schon Gott abgelehnt. Es mag noch viele geben, die errettet werden, so soll es ja auch sein. Aber das Gericht kommt, das Gericht Gottes. Wir haben ja auch diese Vision bewegt. Die sechste Vision war die grausame Frau, die aufstieg in Amerika.
Mhm.
Und Bruder Branham konnte nicht genau sagen, eine grausame Frau, wird sie die Präsidentin, Vizepräsidentin oder die katholische Kirche?
Ja, ja.
Und wir haben das auch schon behandelt. Im Grunde genommen war es alle drei Dinge. Wir hatten Kamala Harris als Vizepräsidentin, die Frau, das ist das Bild. Die Frau, die Gemeinde, also das geistliche Bild. Wir hatten Joe Biden als katholischen Präsidenten, den zweiten Kennedy. Und im Hintergrund, weil er natürlich Katholik war, die katholische Kirche.
Ja, ja.
Und wir haben es ja auch in dem Video, glaube ich, dargestellt mit den purpurnen Farben, die sie alle getragen haben. Die Frauen waren alle in diesem Purpur-Violett angezogen. Und auch Joe Biden hatte so eine Krawatte in diesen katholischen Farben, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Und das ist im Prinzip alles schon Vergangenheit.
Mhm.
Aber es ist natürlich nicht, es ist nicht weggegangen, sondern die katholische Kirche im Hintergrund, als der Geist, der antichristliche Geist, der da im Hintergrund mit aufsteigt, der ist natürlich geblieben. Ob Trump jetzt an die Macht kommt oder nicht. Die sechste Vision ist erfüllt. Es bleibt nur noch die siebte Vision und das ist, er sah Amerika in Schutt und Asche.
Ja, ja.
Das ist die siebte und letzte Vision, die Bruder Branham sah. Mhm. Und die wird natürlich auch noch eintreten müssen. Ne?
Ja. Naja, wer weiß, vielleicht, wenn er versucht jetzt mit der Ukraine, dass da mal Ruhe reinkehrt, da hat er nachher mit Russland zu tun, ne? Wer weiß, was da noch.
Naja, gut, Russland würde sich dafür bedanken. Was ich interessanter finde, ist die Konstellation mit Israel. Benjamin Netanyahu hat sich fürchterlich gefreut darüber, dass Trump nun Präsident ist, weil das ein Riesenunterstützer von Israel ist.
Allein durch
die ganzen Evangelikalen, die im Hintergrund sitzen.
Ja, stimmt.
Die natürlich alle pro Israel sind, wir natürlich auch. Aber was ich da interessanter finde, da ist nämlich ja noch die Querverbindung mit der anderen Seite. Da ist nämlich Putin und die Mullahs.
Ja, ja.
Also das ist vielleicht der...
Der Iran, ne?
Der Iran
und Assad auch, wo ja Putin auch einen Stützpunkt hat, ne?
Also das finde ich die interessantere Entwicklung eigentlich.
Stimmt, hast du recht, ja.
Ich glaube, Ukraine ist gar nicht mal so...
Nee, so ausschlaggebend, ne?
Mhm. Und interessant ist, jetzt sind alle froh, sehr viele sind froh, dass Trump gewonnen hat, weil jetzt ein bisschen wieder, dadurch durch diesen Rechtsruck, kommt wieder ein Gleichgewicht rein. Und alle atmen ein bisschen auf, weil dieser Kampf gegen diese Gender-Geschichten und dieses ganze verrückte Zeug kostet doch viel Kraft und Geld und bringt eigentlich nichts. Gegenzug dazu, Trump, wenn er jetzt sagt, er will den Krieg in der Ukraine beenden und will Frieden machen. Und das ist auch eine interessante Entwicklung, weil Martin hat mir nochmal geschrieben, danke Martin an dieser Stelle, wenn Sie sagen Frieden, das ist aus 1. Thessalonicher 5, Vers 3.
Ja.
Wenn Sie nämlich sagen werden Friede und Sicherheit, dann wird Sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und Sie werden nicht entfliehen.
Mhm.
Ich sammle nur diese Punkte, weil ich dachte, da hörte ich was von Jehu. Dann hier dieser Vergleich mit Frieden, wenn Sie sagen werden Friede und Sicherheit. Und diese Parallele in Jesaja 47 mit dem Gericht über Babylon. Mhm. Also hier spitzt sich doch wieder alles zu, rein schriftlich. Mhm. Gut, aber ob Trump nun gewonnen hat oder nicht, es bleibt Satans Eden. Solange wie es existiert. Diese Welt, dieser Kosmos, sagt Bruder
Bayern. Ja.
Und du hast dir auch wieder die Mühe gemacht und ganz viel Auszüge aus der Botschaft herausgesucht. Schöne Auszüge. Und die können wir auch gleich mal vorlesen. Mhm. Oder hast du noch was auf dem Herzen?
Nee, eigentlich nicht. Was mich besonders eben auch beschäftigt und viele andere auch, dass da plötzlich mit dem Sieg oder mit der, er ist ja noch nicht inauguriert, das wird ja erst im Januar stattfinden, aber er ist ja designierter neuer Präsident der Vereinigten Staaten, ist auch in Deutschland in Rock gegangen, ne, durch unsere Regierung, ne. Olaf Scholz hat gleich verrückt gespielt und sie haben sich auch gleich danach, er musste gar nicht groß Rede und Antwort stehen, er ist gleich danach nach Ungarn geflogen. Da war wieder so ein europäisches Treffen bei Orban.
Bei Viktor Orban, ja.
Ja. Und der ist ja auch, der hat sich gefreut über den über den Sieg von Trump, ne? Weil das ist, der ist auch jetzt nicht rechts, das muss man nicht sagen, konservativ, ne?
Oder wie? Konservativ, ja. Und patriotisch.
Patriotisch, auch ja. Patriotisch zu seinem Land und so weiter, ne? Mhm.
Das darfst du ja in Deutschland, gibt es das ja gar nicht mehr. Wenn du hier patriotisch bist, bist du sozusagen auch rechtsradikal so oder Nationalsozialist. Aber das ist so wie so eine Marktschreierei. Das
ist alles
so ein Wischiwaschi. Und das können die Leute auch nicht mehr hören. Deswegen gibt es auch diesen Rechtsruck. Und natürlich, Gott sorgt dafür, dass bevor das hier vom Tisch fällt, zieht er einfach die Tischdecke wieder rüber, damit der Teller wieder in der Mitte steht. Ne? Ja. Gott setzt ein und Gott setzt ab.
Ja, genau.
Und er gibt ihnen das, was die Leute möchten. Gott ist gut. Gott ist großartig. Ich glaube auch, dass ich denke nicht, wie Jonathan Kahn sagt, betet, bis die große Erweckung ausbricht. Ich glaube nicht, dass da wird keine Erweckung mehr ausbrechen, sagt Bruder Branham. Die wird in Israel sein.
Ja.
Aber es wird trotzdem noch hier und da Menschen geben, die gerettet werden. Das glaube ich wohl.
Ja, ich auch, ja.
Gut, dann wenden wir uns jetzt mal dem Thema zu, Satans Eden. Und ich habe noch mal eine Bibelstelle vorab gestellt aus Matthäus 4, Vers 8 und 9. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also noch mal als Grundlage, dass diese Welt, dieser Kosmos, Satans Eden ist.
Ja.
Also diese Welt ist sein Refugium.
Ja, sein Refugium, ja.
Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Botschaft hinein. Und hier sagt Bruder Branham in Satans Eden von 1965. Lasst uns die Häupter neigen. Teurer Gott, wir sind dir heute Abend so dankbar für diese besondere Gelegenheit, wieder im Namen des Herrn Jesus zusammenzukommen, um unseren Feind, deinem Feind, hier auf dem Schlachtfeld mit dem Wort entgegenzutreten und ihm aus der Mitte deines Volkes zu vertreiben. Herr, damit sie heute das Licht des Evangeliums sehen. Ich bete, salbe unsere Augen mit Augensalbe, damit sie für die Wahrheit geöffnet sind. Mögen wir dann, wenn wir von hier gehen, in unserem Herzen sagen können, brannten nicht unsere Herzen, als er mit uns auf dem Wege redete? Heile die Kranken und Leidenden, ermutige die Mutlosen. Richte die schlaffen Hände auf, die herabhängen. Mögen wir nach dem Kommen des Herrn Jesus Ausschau halten, das, wie wir glauben, nahe bevorsteht. Wir bitten dieses im Namen Jesus. Amen.
Ja, Amen.
Wir wollen uns der Heiligen Schrift zuwenden und einen Teil aus dem 1. Mose 3 lesen. Wir beziehen uns auf einige Dinge, die wir in der Vergangenheit bereits behandelt haben. Wir wollen sehen, ob der Herr Jesus uns nicht ein wenig mehr geben wird, als wir anfänglich wussten. Bete, dass er es tut. Und jetzt die Schriftstelle. Nun war die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr geschaffen hatte. Die sagte zum Weibe, sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen? Da antwortete das Weib der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt, ihr dürft von ihnen nicht essen, ja sie nicht einmal anrühren, sonst müsst ihr sterben. Da erwiderte die Schlange dem Weib, ihr werdet sicherlich nicht sterben, sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und was böse ist. Da nun das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen sei und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum sei, weil man durch ihn klug werden könne, so nahm sie eine von seinen Früchten und aß und gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und der aß auch. Da gingen ihnen beiden die Augen auf und sie nahmen wahr, dass sie nackt waren. Darum hefteten sie Blätter von Feigenbaum zusammen und machten sich Schürze daraus. Möge der Herr seine Segnung zum Lesen seines Wortes hinzufügen. Durch Unglauben an das gesamte Wort Gottes ist der Same des Bösen in Satans Eden hineingekommen. Wir wollen uns jetzt damit befassen, wo Satan in einem Eden auf dieser Erde, einem Eden der Sünde, der verdrehten Religion, als der Antichrist den Thron besteigt. Er begann nicht, indem er sagte, ich bin Satan, ich bin der große Engel. Nein, nicht so, sondern indem er das Wort Gottes verdrehte. So hat er sein Reich in jedem Zeitalter hereingebracht. Nun ist er bereit, in diesem außergewöhnlichen, verführerischen Zeitalter durch seine Leute seinen Thron einzunehmen. Er hat sich ein intellektuelles, gebildetes, wissenschaftliches Eden aufgebaut. Das stimmt. Die Prediger, die Kirche, die Theologie, alles ist auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Alles ist auf Wissen gegründet. Die ganze Kirche ist auf Erkenntnis gegründet. Sie ist nicht auf Glauben gebaut. Einmal hielt ich in der Gemeinde eines Mannes eine Versammlung. Es war ein großes Auditorium im Westen. Er war ein feiner Mensch, doch er lehnte die Dinge ab, von denen wir reden. Dennoch mochte ich ihn. Er war ein feiner alter Mann. Der Raum bot ungefähr 6000 Menschen Platz. Als die Versammlung einem Gottesdienst am Nachmittag beiwohnte, waren es etwa 1500 Menschen. Es waren alles gut gekleidete Intellektuelle. Ich hatte mich dorthin gesetzt und beobachtete sie. Der alte Mann hielt eine gute Predigt. Dann fragte er, ob irgendjemand Christus annehmen wollte. Er solle seine Hand heben. Niemand hob die Hand, bis dann endlich eine Frau ihre Hand hob. Er sagte, in Ordnung, jetzt bist du ein Christ, und bot ihr die Taufe an. Dann segnete er ein Baby. Er küsste es, betete über ihm und entließ dann die Zuhörerschaft. Als seine Versammlung hinausging, all die feinen, gelehrten und gebildeten Leute, stellte ich mich an die Seite, um dem Mann die Hand zu geben und ihm Gottes Segen zu wünschen, wenn er hinausging. Als ich das tat, kamen diejenigen, die meine Versammlung besuchen wollten, herein. Sie durften nicht hinein, solange die andere Versammlung noch drinnen war. Hier kam meine Versammlung in Rollstühlen, auf Tragbahren, in Zwangsjacken, Geisteskranke und alles Mögliche. Seht ihr den Unterschied? Das ist es. Das ist das, wovon ich spreche. Es ist etwas anderes. 1965, die Kraft der Umwandlung. Dasselbe, was er bei Eva tat, hat er durch die Wissenschaft auch an der Kirchengemeinde zustande gebracht. Er hat sie verdreht. Durch seine gekreuzte Kirche führt er heute seine Pläne in seinem modernen Eden aus, das wir jetzt haben. Wir leben in einem wissenschaftlichen Eden, dem Eden Satans. Schaut auf unsere Schwestern. Ich habe vorhin die Bemerkung gemacht, wie nett sie aussehen. Ihr könntet sie neben eine Gloria Swanson, also die Hübschen jener Zeit, oder eine dieser halbnackten Schönheiten von Kalifornien stellen. Sie würden 1 Million Meilen hinter ihnen verblassen. Ihr Name steht nicht im Buch der Berühmten, sondern im Buch des Lebens. Ein sanfter und demütiger Geist ist ein großer Schatz vor Gott. Die Bibel sagt, dass unsere Frauen sich schmücken sollen mit einem sanften und stillen Geist, indem sie ihren Ehemännern in Lieblichkeit untertan sind. Das ist kostbar in den Augen Gottes. Das stimmt. Es hat nichts mit dem zu tun, dass zum Beispiel Max Factor die Frauen äußerlich verschönert hat. Das ist vom Satan. Das ganze Zeug ist vom Teufel. Wusstet ihr das? Es ist alles vom Teufel. Ich weiß, dass meine Frau, als sie noch jung und hübsch war, kein Make-up trug. Sie kam und ich taufte sie im Namen des Herrn Jesus. Ihr Kleid reichte bis unter die Knie. Und jetzt sagt er was Süßes. Jetzt wird sie älter und sagte, ich bekomme Falten. Ich antwortete, weißt du, so wie du älter wirst, werden meine Augen schlechter. Ich behalte dich in Erinnerung, wie du warst und stelle mir vor, wie du eines Tages sein wirst. Du hast einen stillen und lieblichen Geist und Gott wird uns dort drüben wieder zusammen sein lassen. Dann werden wir uns nicht mehr verändern.
Schön.
Doch in den Tagen Noahs, als die Söhne Gottes die Schönheit der Menschentöchter sahen, nahmen sie sich von ihnen Frauen. Die Söhne Gottes sahen die Menschentöchter, die sexy aussahen und so gekleidet waren. Ihnen gelüstete nach den Frauen und sie nahmen sie. Ich bin dankbar, dass ihr Söhne Gottes darüber hinwegseht, wenn die Frauen sich so darstellen. Was ist es? Schönheit, eine Kreuzung. Wenn man so manche von ihnen nehmen und ihnen das Gesicht waschen würde, wüsste man nicht mehr, dass es dieselben sind. Das stimmt. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich gelesen habe in Indien. Und da sind die Frauen ja auch so sehr stark geschminkt. Und da hat dann ein Paar geheiratet. Der Mann nahm dann die Braut zu sich und dann war die Hochzeitsnacht. Und am nächsten Morgen war die ganze Schminke weg. Und er wachte auf und sah sie und er hat geschrien, weil er sich so erschreckt hat. Das war nicht die, die er geheiratet hat. Und das war eben dieselbe Frau, aber ungeschminkt. Sie sah völlig anders aus. Und das Ende vom Lied war, er hat sich dann wieder scheiden lassen.
Ja, die haben ja auch da, wo die Zirbeldrüse ist, immer so einen roten Punkt, ne? In Indien.
Ja, nicht nur das. Also,
ja, ja, mehr noch, ja, ja.
Eine stimmt. Ganze Menge Farbe, vor allem, wenn es um diese Feierlichkeiten geht.
Ja.
Ja, also, wenn man ihnen das Gesicht waschen würde, wüsste man nicht mehr, dass es dieselben sind. Also, es gibt es tatsächlich. Das stimmt. Manche werden so zornig, dass sie es mit einer Kreissäge aufnehmen könnten. Oh. Sie sind boshaft, widerspenstig, unanständig und geben sich mit anderen Männern ab. Satans Eden. 1965. Gott einen Dienst zu tun versuchen, ohne dass es im Willen Gottes ist. Ich weiß, das hört sich an, als wäre jemand nicht ganz bei Sinn. Es ist so, wie ich an dem einen Abend sagte. Alles Große muss so gelehrt klingen. Ich bin nicht dagegen. Wir brauchen es. Schickt eure Kinder zur Schule, damit sie unterrichtet werden. Doch, das kann ich euch sagen, in der zukünftigen Welt wird es ihnen nichts nützen. Denn dort wird es eine andere Zivilisation geben. Sie wird viel höher sein als diese. In jener Zivilisation wird es keine Schulen mehr geben, keinen Tod und keine Sünde. In dieser hier gibt es das alles. Ganz gleich, wie zivilisiert wir werden, sie bringt immer mehr Tod. Jene Zivilisation dort drüben wird ohne Tod sein. Hier benötigen wir Schulen, müssen wir Kleidung tragen und so weiter. An dem Morgen wollte ich über Satans Eden sprechen. Viele von euch haben das Tonband Satans Eden. Er hat einen anderen Garten Eden geschaffen und 6000 Jahre dazu benötigt, so wie Gott bei seinem am Anfang. Gott schuf sein Eden und Satan hat es verdorben. Jetzt hat Satan sein eigenes Eden errichtet, doch Gott wird es zerstören und dann seines aufrichten. Ich dachte, vielleicht meint die Stimme, drehe es rechts herum. Als ich es tat, war es, wie ihr seht, das Haupt Christi, wie Hoffmann es gemalt hat, so wie er mit 33 aussah. Schaut her, ihr seht seinen dunklen Bart, sein Gesicht, seine Augen, seine Nase und so weiter. Seht ihr, wie sein Haar hier in diesem Bereich hervorkommt? Er ist von dieser weißen Perücke von Engeln umgeben, um zu zeigen, dass die Botschaft über ihn, dass er Gott ist, die Wahrheit ist. Er ist der höchste Richter des Universums, der höchste Richter des Himmels und der Erde. Er ist Gott, nichts anderes als Gott. Er ist Gott, der sich in Menschengestalt offenbarte und Sohn Gottes genannt wurde. Der Sohn war die Hülle. Beweist das nicht, dass unsere Botschaft voll und ganz wahr ist, wenn sie durch die Schrift, durch den Dienst, durch seine Gegenwart, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, bestätigt wird? Deshalb sind die sieben Siegel die Wahrheit. Brüder, ihr mögt damit nicht übereinstimmen, doch setzt euch einmal hin und forscht mit einem offenen Herzen und lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Der Richter ist gekommen. Die Kraft der Umwandlung, 1965. Wenn ihr wollt, könnt ihr Jesaja 14, Vers 12 aufschlagen. Oder soll ich es nur zitieren? Satan dachte bei sich, ich will in den Himmel hinauffahren und mich dem Höchsten gleich machen. Er wollte ein Reich aufrichten, in dem sogar die Söhne Gottes ihm huldigen sollten. Genau das hat er getan. Er tat es durch die Kirche, durch Religion. Wie er auch am Anfang mit Religion begann. Er hat es getan. Das sagt auch der Prophet Paulus im 2. Thessalonicher 2. Er hat sich heute ein großes wissenschaftliches Eden geschaffen, in dem er sich der Wissenschaft der Bildung und der Zivilisation bedient. Schließlich wird er in den Ökumenischen Rat als Haupt auftreten und alle Kirchen werden sich vor ihm beugen. Seht ihr, was es ist? Es ist der Geist der Täuschung, der unter den Menschen wirksam ist. Söhne Gottes, die im Bilde Gottes geschaffen sind und die Töchter der Menschen, die im Bild des Menschen sind, hat er mit Falschheit vereinigt, wie er es mit Eva tat. Durch seine wissenschaftlichen Tricks, seine Bildung und Kultur hat er es so weit gebracht, dass er jetzt ein modernes wissenschaftliches Eden des Todes für sich hat.
Naja, klar, dazu gehört besonders auch Kultur, Kunst, Ausstellungen, alles Orte der Eitelkeit, ne? Kino, Theater, Ballett, was es alles gibt, ne? Im Bereich der Kultur. Puh. Ist enorm, ne? Und irgendwelche, naja, große Konzerte und so weiter, ne?
Ja, und im religiösen Bereich die Kirchen.
Und im religiösen Bereich die Kirchen.
Die wissenschaftliche Kirche.
Große Versammlungen, ne? Mit Tausenden von Menschen, die alle Halleluja singen, ne? Aber das Wort ist nicht da, ne?
Und Gott einen Dienst zu tun versuchen, ohne dass es im Willen Gottes ist, wie die Predigt heißt von 1965. Mhm. So ist es ja auch. Durch sein Vorherwissen erwählt er sich eine Person, damit, wie er es in Römer 9 sagte, Gottes Vorherbestimmung aus freier Wahl bestehen bliebe. Damit seine Vorherbestimmung aus freier Wahl auch bei den Zwillingen Esau und Jakob, die von geheiligten Eltern geboren wurden, gewiss und wahrhaftig bestehen bliebe, sprach er: Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, noch ehe einer von ihnen geboren war. Er weiß, was im Menschen ist. Er wusste von Anfang an, was sein wird. Deshalb kann er alles genau zur richtigen Zeit ausführen. Wir werden immer gleich nervös und aufgeregt. Ihn sieht man nie aufgeregt. Alles läuft auf die Minute genau ab. Das ist mal eine Sache. Auf die Minute genau. Auch all die Dinge, dass die Frauen kurzes Haar und die Männer Frisuren wie ihre Frauen tragen, sollen geschehen. Sie haben Lockenwickler in ihrem Haar und drehen es sich vorne auf. Welch eine Verdrehung! Es ist das Resultat von Satans Eden. Seht, sie lässt sich das Haar schneiden, wie es ihr Mann trug. Ihr Mann lässt sich das Haar so wachsen, wie es seine Frau trug. Sie trägt seine Kleidung und er trägt ihre Unterwäsche. Hier seid ihr angekommen. Sie wird männlich, er wird weibisch. Es ist das Eden Satans. Das Gegenteil von dem, wie Gott es am Anfang schuf. Das ist die Wahrheit. Jetzt sagt er, wenn ich nicht endlich beginne, werden wir nie zur Sache kommen. Doch die Dinge und die Art, wie er sie tut und wer sie ausführt, geschehen nach seiner eigenen Wahl, wie er es bestimmt hat. So will er, dass es geschieht. Es ist so, wie Bruder Peregrin, unser Pastor in Tucson, in seiner Predigt sagte, die ich an einem Abend hörte. Nämlich, dass Gott die Dinge in einer bestimmten Art tat. Ich habe vergessen, wie sein Thema lautete, doch er sagte, so gefällt es Gott, deshalb tut er es so. Das stimmt. Wer unter uns könnte ihm sagen, dass er verkehrt handelt? Wer würde es wagen, sich vor Gott hinzustellen und zu sagen, du hast es falsch gemacht, Herr. Du solltest es so tun, wie es mir gefällt oder wie Dr. So und So gesagt hat. Wer wäre in seinem Verstand so beschränkt, dass er so etwas sagen würde? Nein, ihr würdet das nicht offen sagen, aber ihr denkt es. Ende Teil 1.